Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Mein Name ist Andreas Odenkirchen und wie immer ist auch Frauke Schleer hier mit dabei. Hallo Frauke.
Hallo Andreas. Ja, bevor wir jetzt in die neue Folge heute einsteigen, wollen wir wie immer noch einen kurzen Recap machen zur letzten Folge mit Tobias Kabul von der BASF. Was ich besonders interessant fand, auch mal so eine sehr große Organisation auf ihrem Weg mit KI zu besprechen. Dadurch haben wir echt schöne Insights bekommen. Einerseits, wie das Thema Future of Work bei der BASF, vor allem auch im Bereich Coatings, gelebt wird, wie wichtig auch Community Building ist. Ich glaube, das ist ganz klar rausgekommen. Und aber auch, was Tobias so ein bisschen über die Finanzfunktion erzählt hat, wie sie das ganze Thema angehen, wo sie da stehen. Also, falls ihr noch nicht reingehört habt, sicherlich auch mal eine Folge wert, sie zu hören.
Absolut. Ja, auch in der heutigen Folge haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast. Und heute geht es um ein Thema, was wir auch schon häufiger mal andiskutiert haben, nämlich das Thema Datenplattform. Ja, also letztes Mal ging es sehr stark um AI, heute wieder mehr um Daten, Datenplattform. Und es ist ja durchaus ein Thema, was wir schon mal im Podcast besprochen haben, zum Beispiel mit Alexander Burik von Zalando oder auch Norbert Wirth von Payback. Da ging es um die Themen Data Mesh, Data Fabric. Wir haben es allerdings immer relativ high level besprochen, nie dediziert und mal ein bisschen detaillierter. Und genau dafür ist heute die Zeit reif und ich könnte mir ehrlicherweise auch keinen besseren Gast dafür wünschen als Max Schulze. Max ist Associate Director of Data Engineering bei HelloFresh und beschäftigt sich da vor allem mit der Architektur und Implementierung von Datenplattformen und darauf dann auch Datenprodukten. Und genau darum soll es heute in unserem Gespräch gehen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Max. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo, freut mich, heute hier zu sein.
Ja, Max, ich glaube, in der Data Engineering Szene würde ich jetzt einfach mal behaupten, bist du bekannt wie ein bunter Hund. Ja, und bunt dann auch wirklich buchstäblich gemeint, denn du bist ja auf vielen Konferenzen immer in deinem neongelben Anzug unterwegs. Das ist inzwischen schon dein Markenzeichen, kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Den gelben Anzug habe ich jetzt inzwischen schon, ich glaube, seit 3-4 Jahren auf so ziemlich allen öffentlichen Events getragen, bei denen du mich antreffen kannst.
Ja, das sorgt immer für ein paar Lacher. Und ich glaube, für die dich aber noch nicht kennen, lass uns doch nochmal ein bisschen zurückspulen. Du warst ja viele Jahre bei Zalando im Data Engineering unterwegs, sicherlich dort auch in einer sehr frühen Phase der Data Mesh-Initiative dann mit dabei. Eines der ersten Data Mesh-Projekte in Deutschland, würde ich jetzt auch mal behaupten. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und wie dich dann das auch für deine weitere Karriere geprägt hat.
Ja, absolut. Ich bin bei Zalando über 7 Jahre gewesen und habe dort seit den frühen Anfängen auch die Datenplattform komplett mit aufgebaut. Der Grundansatz für eine Datenplattform generell ist ja immer, der Firma zu erlauben, weiter zu skalieren und alle Arbeiten, die mit Daten zu tun haben, auf eine effizientere Art und Weise umzusetzen. Datenplattformen sind grundsätzlich dafür da, um das von einer technischen Perspektive zu unterstützen. Natürlich skalieren Daten nicht nur auf der technischen Seite. Bei Daten geht es eben auch sehr viel darum, wie man die entsprechenden Prozesse aufsetzt, wie Verantwortlichkeiten bezüglich Daten in der Firma verteilt werden. Und das war tatsächlich der erste große Punkt, der uns damals bei Zalando auch Richtung Data Mesh getrieben hat. Ein Prinzip, was ja grundsätzlich darauf aufbaut, dass man sowohl die technischen Fortschritte im Datenbereich zusammenbringt, als auch die organisatorischen Perspektiven dazu, wenn es um die Verantwortlichkeiten um diese Daten geht. Das Ganze fing ungefähr 2020 an, würde ich sagen. Das war so ein halbes Jahr, nachdem das erste Mal der Data Mesh Term geprägt wurde, wo uns dann aufgefallen ist, dass viele der Grundansätze, die Data Mesh mit sich bringt, tatsächlich in der Firma schon gelebt wurden. Und dass es mehr ein Abbild der Realität war, die wir an der Stelle auch schon umgesetzt haben. Und das war dann der Punkt, wo wir auch angefangen haben, uns sehr aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch öffentlich über unsere Erfahrungen zu sprechen und dadurch halt schon immer den Austausch auch mit anderen Firmen gesucht haben, um das Thema weiter voranzutreiben.
Ja, spannend. Und ich glaube, bevor wir jetzt gleich noch tiefer einsteigen, auch Data Mesh dann nochmal erklären, die anderen Buzzwords, die da unterwegs sind, lass uns vielleicht aber auch noch mal kurz über HelloFresh sprechen, wo du jetzt auch seit einiger Zeit bist und für die Datenplattform und Datenprodukte und so weiter dann auch eine prägende Figur und in einer prägenden Rolle dort bist. Kannst du uns vielleicht aber zu Beginn nochmal erklären, wie das Geschäftsmodell bei HelloFresh funktioniert und welche Rolle dabei dann wirklich auch Daten und KI spielen?
Absolut. HelloFresh ist eine global integrierte Food Solutions Gruppe und dabei tatsächlich der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Das heißt, die Mission, die wir haben, ist die Art und Weise, wie Menschen essen, für immer zu verändern. Ich persönlich habe HelloFresh schon 2 Jahre benutzt, bevor ich überhaupt der Firma dazugekommen bin. Damals noch in der Corona-Zeit angefangen und das Ganze dann tatsächlich seitdem kontinuierlich weiter benutzt. Ich mag es total, einmal die Woche meine Box zu kriegen, wo dann halt mehrere Mahlzeiten drin sind, die entsprechenden Zutaten, die entsprechenden Anleitungen und ich das Ganze dann halt entsprechend einfach ja nutzen und umsetzen kann. Hatte persönlich immer Probleme damit, wenn es darum ging, mich zu entscheiden, was ich denn jetzt eigentlich essen möchte oder dann im Supermarkt auch die entsprechenden Zutaten zu kaufen. Dementsprechend war das für mich totaler Wandel, um das Ganze halt entsprechend umzusetzen. HelloFresh hat seitdem auch in andere Bereiche ein bisschen rein expandiert. Wir haben zum Beispiel andere große Marken wie Factor, was aus dem Bereich der verzehrfertigen Produkte kommt, ist inzwischen in Amerika eine sehr, sehr, sehr starke Marke und hat auch angefangen, in den europäischen Markt zu expandieren. Und dementsprechend, wenn es um Essen geht, dann ist HelloFresh auf jeden Fall die Marke, die man im Kopf behalten sollte.
Ja, ich glaube, das ist ein super spannendes Geschäftsmodell, wo natürlich auch Daten eine essentielle Rolle spielen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dann die KI auch entsprechend auf deinen Präferenzen der letzten Wochen dir vorschlägt, was du nächste Woche vielleicht ganz gerne essen möchtest, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben generell 2 sehr wichtige Aspekte für die Nutzung von KI bei HelloFresh. Das eine ist Effizienz. Ja, wie können wir unsere Kosten reduzieren oder auch Zeit einsparen, auch in der Produktion und in der Lieferung. Aber der andere Aspekt ist genau das, was du gerade angesprochen hast, die Personalisierung des Kundenerlebnisses. Ja, wenn man mal überlegt, dass wir über 12.000 Rezepte in unserer Datenbank haben, die wir schon seit 13 Jahren in Kundenbestellungen verwenden, gibt es natürlich eine extrem große Auswahl an Möglichkeiten, die wir den Kunden präsentieren können.
Ja, und wir möchten ja heute über die Datenplattform sprechen. Nachdem du viele Jahre bei Zalando warst und dich dort mit der Datenplattform auseinandergesetzt hast, vor allem vor dem Data-Mesh-Gedanken, bist du dann zu HelloFresh gewechselt, dort auch wieder in der Datenplattform unterwegs. Wie war der Wechsel für dich? Ich könnte mir vorstellen, dass er doch ein bisschen eine Umstellung ist, wenn du auf einmal aus einer technischen Umgebung herausgehst, die du mit aufgebaut hast, die du jahrelang mit betreut hast, die du in- und auswendig kennst und jetzt kommst du in ein neues Konstrukt, wo vielleicht andere ihre Ideen schon in den letzten Jahren eingebracht haben. Wie war das für dich?
Das war tatsächlich ein sehr, sehr spannender Wechsel für mich, genau wie du halt beschreibst. Wenn man aus einer Umgebung kommt, die man über 7 Jahre selber mit aufgebaut hat, wo man wirklich an allem seine Finger irgendwie mit dran beteiligt hatte, und dann den Wechsel in die Umgebung, die eben schon existiert, wo schon Teams da sind, die man entsprechend übernimmt, wo schon Produkte existieren, die intern angeboten werden. Das war natürlich eine ziemliche Umstellung für mich. Was ich persönlich recht interessant fand, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Philosophie, wenn ich da rangehe, wenn ich in neue Bereiche und neue Themen reinkomme, ist erstmal einfach zu verstehen, was ist eigentlich da. Ja, also einfach erstmal analysieren, mit Leuten reden, sich erklären lassen, wie es dazu gekommen ist, was sind die Gedanken dahinter und dann langsam über Zeit anfangen, seine eigenen Gedanken da entsprechend mit einfließen zu lassen. Und genau den Ansatz habe ich bei HelloFresh dann auch gefahren. Das heißt, so das erste halbe Jahr, sage ich mal, bin ich sehr viel reingekommen, habe kleinere, neue Themen komplett übernommen, bis ich dann eben an den Punkt gekommen bin, dass ich auch angefangen habe, größere Themen mit zu beeinflussen, in bestimmte Richtungen auszusteuern. Der große Vorteil, und das muss ich wirklich sagen, ist, HelloFresh hat einen großen Appetit für Veränderung. Das heißt, wir haben auch sehr häufig die Möglichkeiten, Dinge auf einer eher grundlegenderen Ebene anzugehen, was extrem Spaß macht, wenn man da reinkommt. Ja, das heißt, man hat auch die Möglichkeit, mal zu sagen, okay, wir wollen nochmal fundamental was ändern, wir wollen nochmal irgendwie ein neues Tool einführen, ein neues Service ansetzen und man kriegt dann auch tatsächlich die internen Kunden, denen man das anbietet, dazu, dass sie da mitziehen und dass man solche größeren Veränderungen dann auch umsetzen kann. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren schon durchaus die Möglichkeit hatte, dem Ganzen auch meinen persönlichen Stempel aufzusetzen.
Sehr schön. Und Max, ich habe mich auch die ganze Woche schon auf den Podcast gefreut. Und zwar hatte ich am Montag in meiner Vorlesung den Studierenden auch ein bisschen was zu Daten, Datenplattformen, aber auf einer ganz, ganz hohen Flugebene erzählt und es mal so fallen lassen. Und jetzt bin ich auch ganz gespannt und freue mich auch, dass du ein bisschen von deinen Erfahrungen berichtest, die du genau zu dem Thema ja in den letzten Jahren gesammelt hast. Und vielleicht steigen wir auch genau mit dem Thema ein. Und ich werde es jetzt schon ganz sicher den Studierenden allen empfehlen, das auch zu hören, dass du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ein bisschen sortierst. Das sind ja viele Buzzwords im Umlauf von Data Lakehouse, Data Mesh, Data Fabric. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, dass wir da so mal so locker einsteigen?
Ja, absolut. Es ist natürlich eine riesige Büchse, die wir da aufmachen. Diverse Themen, wo man wahrscheinlich entsprechend eine Vorlesung jeweils pro Thema halten könnte wahrscheinlich.
Ich lade dich gerne ein.
Ja, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass wir das in Zukunft mal hinkriegen. Ja, lass mich versuchen, ein bisschen runterzubrechen auf die einfachen Aspekte. Der wichtige Teil ist, glaube ich, dass man den Unterschied erkennt von was sind technologische Aspekte, die man sozusagen nutzt, um den technischen Aspekt der Datenhandhabung entsprechend zu strukturieren und was sind Aspekte, die auch mehr in die organisatorische Richtung gehen. Und ich fange einfach mal mit dem Data Mesh-Term an. Der Data Mesh an sich versucht tatsächlich, diese beiden Sachen ein bisschen zu vereinbaren. Und was da aber sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass der technische Aspekt eben durchaus Teil des Konzepts ist. Das heißt, man versucht sowohl die Neuerungen auf der technischen Seite zu nutzen und entsprechend auch mit umzusetzen. Man versucht aber auch, dem Ganzen nochmal von der Prozessperspektive entgegenzukommen, was die organisatorische Verantwortung um Daten angeht, was das Konzept der Datenprodukte angeht, wo wir, denke ich, nachher nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen werden, um wirklich dafür zu sorgen, dass die Daten, die am Ende produziert und verwendet werden, den maximalen Wert für die entsprechende Umgebung bringen. Das ist halt super wichtig, denn das ist so ein bisschen das Lernen aus den, ja, 2010er Jahren, sage ich mal, wo sehr viel Datenfortschritt immer nur aus der technischen Perspektive getrieben wurde, dass wir dann auch einfach gelernt haben, okay, das reicht nicht mehr. Wir müssen da auch anders drüber nachdenken. Wir müssen die organisatorischen Aspekte auch entsprechend mit dazu ziehen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wie Data Mesh da sozusagen reingekommen ist. Die Plattform ist nach wie vor ein Teil von Data Mesh. Ja, und deshalb habe ich habe da selber mal einen interessanten Vortrag auch mal zugehalten, dass ich gesagt habe, Data Lakehouse und Data Mesh, zwei Seiten derselben Münze. Denn das eine kann sehr gut in das andere mit reinarbeiten. Das heißt, man, Data Lakehouse ist an der Stelle halt das neue Konzept, was sozusagen ein bisschen die Verschmelzung des Data Lakes und des Data Warehouses mit zusammenbringt, dass man halt sagt, okay, wir haben klassische Datenhaltung, die halt in Analysen immer genutzt wurde, wenn man eher aus dem Data Warehouse-Bereich kommt. Dann aber die Masse an Daten, die man eingebracht hat, was halt die technischen Innovationen im Data Lake-Bereich gebracht haben. Aber jetzt versuchen wir sozusagen diese Sortiertheit der Daten wieder mit reinzubringen in das Chaos, was der Data Lake schlussendlich gebracht hat. Und da gibt's dann halt ein paar Lösungen, die halt darauf abzielen, dass man sagt, okay, wir haben nicht mehr nur noch die rohen Daten, mit denen wir arbeiten, sondern wir haben auch Metadatenlayer, die da nochmal oben drüber liegen, die es halt ermöglichen, die Daten, die wir haben, auch besser zu verstehen auf der technischen Seite. Und was es dann uns auch entsprechend ermöglicht, viele der Systeme, die heute existieren, zur Verwertung von Daten deutlich effizienter zu nutzen, was halt Kosten und was auch Zeit angeht. Das ganze Konzept widerspiegelt eben nach wie vor nur den technischen Aspekt der Umsetzung der Verwertung von Daten. Und das kann natürlich wieder sehr, sehr gut in so ein Konzept wie Data Mesh reinfüttern. Denn eine gute Datenplattform ist nach wie vor eine sehr solide Basis, um auch einen Data Mesh umzusetzen.
Wenn wir so ein bisschen mal in die Analyse gehen, was so Vor- und Nachteile sind jetzt oder Herausforderungen, die du vielleicht auch bei einem Data Mesh-Konzept siehst, wie schätzt du das ein? Vielleicht auch gerne, wie du es persönlich als, welchen Reifegrad ihr da schon habt und was vielleicht auch so euch dahin bewegt hat, ne? So, wenn du da vielleicht ein bisschen was von teilen könntest.
Ja, absolut. Was ich halt immer sehr interessant finde, ist, der technische Aspekt für mich persönlich ist einfach. Weil, ja, es sind sehr, sehr komplexe Systeme, mit denen wir umgehen, aber man hat immer einen klar definierten Bereich, in dem man arbeitet. Man hat ein klar definiertes Ziel, was man umsetzen möchte. Und der Rest ja, da setzt man sich dann halt mit seinen Engineers hin und kriegt das hin und baut was und dann läuft das und dann setzt das entsprechend um, was man erreichen möchte. Was ich immer sehr viel komplizierter finde, ist, wenn man eben in diese Ecke der organisatorischen Aspekte mit reinguckt. Denn da kommt man an den Punkt, dass es nicht mehr um die technischen Aspekte geht, sondern um die Menschen dahinter. Und ich liebe es inzwischen auch zu sagen, Daten sind 25% Technologie und 75% Menschen. Denn am Ende kommt es extrem darauf an, wie die entsprechenden Individuen mit den Daten umgehen. Ja, das fängt ganz früh an bei der Datensammlung. Ja, viele Prozesse basieren nach wie vor darauf, dass man irgendwie Excel-Sheets hat, wo Daten das erste Mal eingegeben werden. Dabei passieren natürlich Fehler. Ja, wie ist man in der Lage, diese Fehler früh rauszufiltern und entsprechend korrigieren zu können? Das geht sehr viel weiter dann, sobald die Daten das erste Mal dann verwendet werden, aufbereitet werden und tatsächlich für bestimmte Anwendungsfälle verwendet werden. Das benötigt natürlich, dass die Leute, die ursprünglich die Daten sammeln und die Leute, die sie dann aufbereiten und weiterverwenden wollen, dass die auch miteinander reden. Ja, dass man da tatsächlich offene Gespräche darüber hat, wie sollen denn die Daten am Ende eigentlich aussehen? Was sind die Grundlagen, die für diese Kommunikation entsprechend wichtig sind? Wie kann man das Ganze entsprechend umsetzen? Was sind die Anforderungen, die wir haben, die wir erfüllt sehen müssen, damit wir unseren Anwendungsfall überhaupt umsetzen können? Und wie kann ich das entsprechend wieder kommunizieren an die Leute, die es tatsächlich in der Hand haben und die Daten ursprünglich sammeln? Und das zieht sich halt durch die komplette Wertschöpfungskette durch, die es einem dann entsprechend erlaubt, von den allerersten Schritten, wo die Daten das erste Mal auftauchen, bis zu dem Punkt, wo, ich sag jetzt mal, der CEO der Firma am Ende eine sehr wichtige strategische Entscheidung trifft.
Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was ich durch Technologie so grundsätzlich, ne, wenn man den großen Bogen mal so spannend durchzieht, ne, also die Technologie ist häufig reifer als das, was wir dann am Ende tun, ne? Und das glaube ich, wie du es schön dargestellt hast, liegt häufig daran, ne, dass der Einzelne sich auch damit beschäftigen muss, der Mensch auch befähigt werden muss, auch das Ganze dann, ne, oder auch in gewissen Kontext gegeben werden muss, oder in gewissen Kontext gebettet werden muss, so vielleicht eher, um da entsprechend auch die Konzepte anwenden zu können. Also finde ich eine super spannende Perspektive auch auf das Thema. Und wenn du jetzt aber sozusagen, jetzt ist natürlich Zalando, wo du herkommst, HelloFresh, wo du jetzt bist, sind natürlich auch zwei super digital affine Unternehmen, würde ich sagen, ne? Aber du bist ja viel auf Konferenzen auch unterwegs, haben wir am Anfang gehört, und tauscht dich sicherlich auch viel mit anderen Unternehmen aus. Wie siehst du das Thema Data Mesh da? Setzen die das auch um? Setzen die sich damit auseinander? Wo stehen die Unternehmen grundsätzlich da?
Der eine Aspekt vom Data Mesh, der inzwischen tatsächlich ziemlich weit verbreitet ist in der gesamten Industrie, ist der Umgang mit Datenprodukten. Dass man tatsächlich sagt, Daten, die bereitgestellt werden, werden das für einen bestimmten Anwendungsfall. Das heißt, es gibt einen Zweck dahinter. Es gibt einen Wert, den man sich erhofft, daraus entsprechend zu schaffen. Wir wissen, welche Entscheidungen wir treffen wollen, basierend auf den entsprechenden Daten. Und die Daten werden darauf zugeschnitten, dass sie genau diesen Zweck auch erfüllen. Das ist sehr, sehr interessant, weil wir kommen eben nach wie vor aus dem Bereich, dass viele Daten einfach, ja, gespeichert wurden, einfach um mal zu gucken, was später damit passiert. Und davon entwickelt sich die Industrie als Ganzes tatsächlich ein bisschen weg. Zum einen, weil viele festgestellt haben, wir haben verdammt viele Daten. Und wenn wir alle grundlos speichern, ist es sehr, sehr teuer. Das hat dann tatsächlich einfach irgendwie auch Auswirkungen auf die Kosten. Zum anderen aber, dass es eben nicht nur darum geht, große Daten zu haben, sondern gute Daten zu haben. Und da, das ist tatsächlich der eine Aspekt, wo sich die meisten jetzt inzwischen einig sind, dass das eben eine Notwendigkeit ist, dass ich halt meine Entscheidungen, die auf der Business-Seite getroffen werden, entsprechend umsetzen kann. Das Ganze hängt dann extrem vom Grad ab, wie weit das entsprechende Unternehmen, mit dem man da gerade spricht, schon in der Lage ist, solche Sachen auch umzusetzen. Ja, das heißt, viele Unternehmen sind dann an dem Punkt, dass sie halt noch sehr, ich sag mal, eher aus der industriellen Ebene kommen und noch nicht so viel auf der Digitalisierungsseite gemacht haben. Und da es dann häufig sehr schwierig ist, das auch durch entsprechend, ich sage jetzt mal, effiziente Technologien zu unterstützen und da die beste Plattform, die dafür notwendig ist, entsprechend aufzusetzen. Viele denken auch noch zu steif, was die Umsetzung von Verantwortlichkeiten um die Daten angeht. Und da scheiden sich dann so ein bisschen die Geister und es wird dann extrem detailliert darauf zugeschnitten, was die Anforderungen des entsprechenden Unternehmens sind. Grundsätzlich das Konzept ist aber, glaube ich, inzwischen relativ weit akzeptiert, sage ich mal. Nicht zwangsweise weit verbreitet. Ich glaube, man braucht immer noch ein gewisses Level vom Denken, um das Ganze entsprechend umzusetzen. Aber grundsätzlich die Notwendigkeit dessen ist tatsächlich was auf weiter Spur schon angekommen ist.
Andreas, wie siehst du das? Du bist ja auch seit Jahren auch also aus einer Beratungsrolle raus bei Unternehmen unterwegs zum Thema Data-Plattform. Wie hast du die Entwicklung wahrgenommen und wo siehst du so ein bisschen die deutschen Unternehmen in Bezug auf Data Mesh? Teilst du die Einschätzung von Max?
Ja, ich teile Max' Einschätzung. Also ich glaube, das Konzept, die Theorie des Data Mesh, das ist tatsächlich inzwischen sehr weit verbreitet und auch akzeptiert, weil diese Grundidee, und da gehe ich nochmal einen Schritt zurück und nenne es mal Datendemokratisierung. Ja, also diese Grundidee, Daten in der Breite im Unternehmen nutzbar zu machen und auch den Fachbereichen da mehr Freiheit, aber natürlich auch mehr Verantwortung zu geben, mit den Daten selbstständig zu arbeiten. Ich glaube, die kommt bei vielen Unternehmen sehr gut an, weil man einfach gemerkt hat, mit der zunehmenden Datenmenge, aber auch der zunehmenden Anzahl an Anwendungsfällen, an Ideen aus den Fachbereichen, Dinge mit den Daten zu tun, das stellt einem einfach vor die Herausforderung, dass man mit den zentralen Data Warehouse oder Data Lake Teams nicht mehr weiterkommt und dann ein Stück weit dezentralisieren muss. Ich glaube, die Idee ist weit verbreitet. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die wenigsten Unternehmen dann Data Mesh by the Book sozusagen, ja, also die Theorie 1:1 in die Praxis so überführen können, sondern es fordert dann immer nochmal ein eigenes Konzept, wo man die Details ausarbeitet und da tun sich dann doch viele Unternehmen, die vielleicht nicht digital von Grund auf sind, sondern wie Max auch sagt, ja, industrielle Prozesse haben, gewisse Strukturen über Jahre gewachsen sind und die man jetzt im Prinzip auch nochmal mit anpacken muss, wenn man es wirklich organisatorisch richtig verankern möchte. Ja, und das ist natürlich was, das geht auch nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Nichtsdestotrotz einzelne Aspekte des Data Mesh, insbesondere Datenprodukte, und da würde ich auch gleich nochmal gerne ein bisschen tiefer mit dir, Max, drüber sprechen, aber ich glaube, der Punkt ist tatsächlich in der Breite inzwischen angekommen, dass eigentlich alle Unternehmen verstanden haben, dass man Daten für analytische Zwecke wirklich als Produkt denken muss, ja, wo jemand wirklich Verantwortung dafür übernimmt, ein Produkt zu bauen, so wie wenn ich es einem Kunden verkaufen möchte. Also Frage, was braucht denn eigentlich die Person? Wie muss ich das so bauen, dass es wirklich nutzbar ist und nicht nur für eine Person, sondern für viele und das wirklich anbiete, als würde ich es tatsächlich als Produkt auch im Markt anbieten. Ja, und diese Denkweise, glaube ich, die ist bei vielen angekommen. Wie ich es jetzt genau technisch umsetze, da liegt wahrscheinlich der Teufel dann schon sehr im Detail. Max, lass uns doch über den Aspekt der Datenprodukte tatsächlich nochmal auch ein bisschen tiefergehend sprechen. Wie definierst du denn Datenprodukte und wie kann man das dann auch technisch in der Datenplattform umsetzen?
Es ist sehr spannend, weil für mich ist der erste Schritt zum Datenprodukt ist immer der Anwendungsfall in der entsprechenden Domäne. Wir müssen immer dafür sorgen, dass wir Dinge für einen bestimmten Zweck bauen und dass wir nicht einfach nur versuchen, Dinge abzubilden, nur damit wir ja sie irgendwie später mal beleuchten können. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Aspekt für mich. Denn im Regelfall hat man sehr viel offensichtliche Anwendungsfälle, die in der ganzen Firma verstreut sind. Ja, wenn ich jetzt mal entsprechend in einzelne Domänen reingehe, ich sag jetzt mal, wenn ich aus der Finanzecke komme, dann will ich natürlich irgendwie die entsprechenden Finanzdaten zur Verfügung haben. Wenn ich auf der Logistikseite bin, dann will ich jetzt natürlich wissen, inwiefern meine Pakete unterwegs sind oder wie gut ich darin bin, bestimmte Sachen im Warenhaus entsprechend umzusetzen. Ja, und da gibt es natürlich ganz viele Beispiele, wo ich die Dinge halt entsprechend darauf zuschneiden kann und damit sich aber sofort auch entsprechende Fragen ableiten, die ich natürlich beantworten möchte. Ja, wie effizient sind wir denn darin, bestimmt unsere Boxen zu packen? Ja, wie viel Zeit brauchen wir denn, damit die Box am Ende tatsächlich beim Kunden ankommt? Wie viel kostet uns das Ganze? Was sind unsere Personalanzahlen, die wir da entsprechend im Einsatz haben, um das entsprechend umzusetzen? Ja, wie ist der Vergleich zwischen unterschiedlichen Warenhäusern? Gibt es da möglicherweise Potenzial zur Optimierung und Dinge effizienter umzusetzen? Das sind alles Fragen, die natürlich sofort ja, in den Kopf kommen, wenn man über entsprechende Optimierungen nachdenkt. Und dann kann ich natürlich mir darüber Gedanken machen, okay, welche Daten brauche ich dafür eigentlich? Ja. Dann geht es darum, okay, wie habe ich diese Daten schon? Sind die gesammelt? Habe ich die Rohdaten dafür verfügbar? Habe ich jetzt irgendwie die Sensoren installiert im Warenhaus oder sind das die entsprechenden Mitarbeiter, die dann halt einstempeln, wenn sie anfangen zu arbeiten, sodass ich halt dann diese Zeiten auch entsprechend messen kann? Sind das Aspekte, wie viel kostet mich denn eine bestimmte Zutat im Einkauf? All diese Sachen, da geht es natürlich ursprünglich erstmal darum, einfach die Rohdaten zu haben. Aber dann geht es eben wiederum sofort darum, diese Fragen zu beantworten, die ich halt davor gerade gestellt habe. Ja, das heißt, ich will die Daten aufbereiten auf eine Art und Weise, dass ein Entscheidungsträger, der jetzt überlegen muss, ob ich jetzt als Beispiel einfach mal die Karotten von dem einen Händler oder vom anderen kaufen muss, weil sie dort irgendwie in größerer Stückzahl möglicherweise günstiger sind, aber dafür einen längeren Lieferweg haben. Solche Optimierungsmöglichkeiten, dafür muss ich dann natürlich entsprechend sofort die Daten zur Verfügung haben und nicht nur die Rohdaten, sondern die entsprechend in aufbereiteter Art und Weise. Und das bringt mich halt direkt wieder auf die Datenprodukte zurück, dass ich halt die Rohdaten, die ich potenziell zur Verfügung habe, auf eine Art und Weise aufbereite, die es mir halt ermöglicht, genau diese entsprechenden Fragen sofort abzudecken. Ja, und das Interessante ist halt an der Stelle tatsächlich, dass es jemanden geben muss, der dafür verantwortlich ist, diese Daten aufzubereiten. Ja, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, der versteht, was die tatsächlichen Anfragen dahinter bedeuten, und der aber auch gleichzeitig das korrekte Verständnis hat, um diese Sachen entsprechend umzusetzen. Und das ist dann halt der spannende Aspekt, wo es dann halt tiefer in die Datenprodukte reingeht, wo man halt sagt, okay, ich weiß, das sind die entsprechenden Fragen, die ich beantworten muss. Dafür bereite ich die Rohdaten auf, dafür stelle ich die entsprechenden Daten zur Verfügung. Und wenn es danach später möglicherweise neue Anwendungsfälle gibt, die ähnliche Daten oder potenziell sogar die gleichen Daten benötigen, dass ich dann die Möglichkeit habe, auf dieselben Sachen zuzugreifen, die ich schon aufgesetzt habe und das Ganze wieder auf eine skalierbare Art und Weise umsetze.
Ich glaube, diese Wiederverwendbarkeit der Datenprodukte ist ganz essentiell. Na, weil ich glaube, das macht wirklich den Unterschied zu der Art und Weise, wie wir davor mit Daten gearbeitet haben, wo wir immer sehr anwendungsfallspezifisch waren. Im Prinzip haben wir für jeden Anwendungsfall wieder einzeln hinterfragt, welche Daten brauchen wir und haben auf der Rohdatenschicht aufgesetzt und haben individuell Data Pipelines, Modelle und so weiter gebaut. Und jetzt mit den Datenprodukten wollen wir etwas schaffen, was dann wiederverwendbar ist, sodass wir Synergieeffekte schaffen. Und aus meiner Sicht gibt es dann da jetzt aber wieder technische Helfer, Tools, die dabei helfen können. Datenkatalog als einer davon. Ja, wie seid ihr das angegangen, Max? Braucht jedes Unternehmen aus deiner Sicht einen? Manche haben ja sogar mehrere. Was ist da so deine Empfehlung?
Ja, ist für mich persönlich ein extrem essentielles Tool. Der Datenkatalog ist für mich die Anwendungsschicht, wo der Standard-Datennutzer das erste Mal reinguckt, welche Daten überhaupt existieren. Ja, das heißt, da möchte ich sozusagen alles gepflegt haben, welche Datenprodukte habe ich denn überhaupt in meiner Firma, und entsprechende Details dazu, die es einem Anwender, der vielleicht neu in dem Bereich ist, der das erste Mal da reinguckt, die Möglichkeit gibt, leicht zu verstehen, okay, das ist jetzt exakt das Datenprodukt, was ich verwenden möchte für meinen Anwendungsfall. Oder selbst wenn es unklar ist, dass ich zumindest Informationen darüber gepflegt habe, okay, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich, an wen kann ich mich melden, um irgendwie weitere Nachfragen zu stellen. Denn das war halt auch eines der großen Probleme, was wir davor immer hatten, dass sich niemals jemand für die Daten wirklich verantwortlich gefühlt hat. Und selbst wenn es jemand tat, dass niemand davon wusste. Und das ist der große Aspekt, wo ich halt auch sage, dass der Datenkatalog extrem hilft, weil es für uns die zentrale Anlaufstelle gibt, wo genau solche Sachen dokumentiert werden. Ja, das gibt mir die Möglichkeit, um grundlegende Business-Aspekte zu dokumentieren, wie sich die Domänen entsprechend schneiden durch die Firma hindurch, welche Datenprodukte entsprechend existieren in den jeweiligen Domänen und wer dann halt entsprechend die Ansprechpersonen sind, auf die ich dann darauf auch hinzukommen kann. Und das ist extrem wichtig, um halt zum einen zu verhindern, dass halt Duplikate gebaut werden ohne Ende, sondern dass ich eben genau diesen Wiederverwendbarkeitsaspekt umsetzen kann. Aber um den Leuten halt auch einfach einen einfachen Einstieg zu bieten, um zu finden, was eigentlich schon da ist. Oder zumindest, selbst wenn sie nicht finden, was sie eigentlich suchen, dass sie trotzdem ungefähre Ahnung haben, wer sozusagen die ersten Ansprechpartner sind, auf die sie zukommen können.
Und wie ist das Konzept jetzt bei euch auch schon wirklich etabliert? Also habt ihr einen Datenkatalog, wo auch wirklich viele Datenprodukte schon auffindbar sind, sodass die Leute wirklich, wenn sie Daten brauchen, als allererstes mal da reinschauen, dort fündig werden, die Sachen nutzen? Oder seid ihr auch, wie viele andere Unternehmen, in dieser Zwischenphase, wo es wirklich darum geht, auch mal allen Personen im Unternehmen zu erklären, was der Datenkatalog ist, wie man ihn nutzt, dass er natürlich befüllt werden muss? Ist ja doch eine lange Reise, bis dann mal alle Daten auch dort sichtbar sind, oder?
Ja, absolut. Und das sind für mich tatsächlich zwei Aspekte. Das eine ist das Ausrollen des Katalogs selbst, dass er tatsächlich auch von den meisten Nutzern verwendet wird. Das heißt, da ist einfach sehr viel Aufklärung, die halt notwendig ist oder auch einfach Verbreiten von Wissen, dass das Teil jetzt existiert. Und dass es tatsächlich einen Zweck hat, für den man entsprechend verwenden kann. HelloFresh selbst ist dadurch durch eine gewisse Reise auch durchgegangen und hat mehrfach den Katalog auch gewechselt. Sind jetzt aber relativ stabil seit Mitte letzten Jahres auf unserem aktuellen Katalog angekommen. Und der wird inzwischen auch von Hunderten von Nutzern auf einer täglichen Basis verwendet. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, was sich jetzt inzwischen sehr stark etabliert hat, was auch als extrem nützlich angesehen wird, um eben als Portal zu fungieren, was es Leuten ermöglicht, eben rauszufinden, was ist da und was kann ich verwenden. Der zweite Aspekt ist die technische Integration. Und das ist natürlich der Aspekt, der gerade für mich als treibende Kraft auf der Datenplattformseite extrem relevant ist, um dafür zu sorgen, dass auch alle Quelldaten entsprechend mit integriert sind. Ja, und die Basisebene ist erstmal sowas wie, okay, alle Data Assets, die ich habe in meiner Firma, die sollen auch im Katalog angezeigt werden. Das ist sozusagen die Grundlinie, die ich erstmal ziehen muss. Der zweite Schritt ist dann, habe ich entsprechende Metadaten dazu gepflegt, die halt zum Beispiel Verantwortlichkeiten auch entsprechend mit anzeigen oder die mir entsprechende Beschreibungen dazu geben, die halt mehr ins Detail gehen, worum geht es denn eigentlich bei diesem spezifischen Datenprodukt. Und die dritte Ebene ist für mich dann immer, wie hängen die Sachen eigentlich untereinander zusammen? Ja, weil du hast selten ein Datenprodukt, was komplett in Isolierung existiert. Du hast sehr häufig Datenprodukte, die alleine in ihrer Entstehung schon auf andere Datenprodukte aufbauen. Das heißt, du hast wirklich einen sehr starken Netzwerkeffekt. Du hast Daten, die fließen über mehrere Schritte durch die Firma, bis sie halt an der finalen Entscheidungsfindung ankommen. Und das sind natürlich dann auch Dinge, die man entsprechend wieder spiegeln möchte, damit man halt sagen kann, okay, ich weiß, dass mein allererster Datensammlungsschritt heute irgendwie fehlerhafte Daten geliefert hat, weil mit dem System irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt weiß ich, wer davon alles betroffen ist, weil ich die entsprechende Kette einfach runterlaufen kann, um zu sagen, okay, das betrifft Datenprodukt X. Auf Datenprodukt X haben wir dann Y und Z, die da entsprechend auch noch oben drauf bauen und ganz am Ende gibt es dann nochmal ein Dashboard, in dem die entsprechend verwendet werden. Und dass man dann diese Data Lineage an der Stelle entsprechend mit abbilden kann, das ist dann eine Sache, die gerade wir von der Plattformseite sehr häufig natürlich am besten verstehen, weil wir bieten die Plattform dafür an, die Leute verwenden, um ihre Datentransformationen durchzuführen. Das heißt, wir wissen natürlich auch am besten, welche Daten als Eingang benutzt werden und welche Daten daraus entsprechend produziert werden und dann diese Verbindungen auch zu ziehen und auch wiederum im Katalog anzubinden, das ist dann immer noch eine ziemlich große Herausforderung.
Ja, jetzt haben wir schon viele Einsichten und Einblicke auch von dir bekommen zu dem ganzen Thema Datenplattform. Wenn du jetzt mal deine Erfahrungen, Lessons learned, sowohl von Zalando als auch von HelloFresh so ein bisschen reflektierst, kann man Best Practices ableiten, die auch für andere Unternehmen hilfreich sind?
Der wichtigste Punkt für mich ist tatsächlich immer, stell den Kunden in den Mittelpunkt. Ja, und für uns ist der Kunde natürlich sehr häufig nicht der Endkunde, der jetzt, sagen wir mal, bei Zalando Kleidungsstücke kauft oder bei HelloFresh die Kochboxen konsumiert, sondern der Kunde der Datenplattform ist im Schnitt immer ein Engineering-Team innerhalb der Firma. Ja, das heißt, wir haben da dann halt die entsprechenden Softwareentwickler, die Daten auf der tagtäglichen Weise entweder produzieren oder verwenden. Und das sind sozusagen unsere internen Anwender. Und jetzt muss ich natürlich als Plattformanbieter, Plattformen generell existieren, um die Arbeit der Leute, die technische Dinge umsetzen, effizienter zu gestalten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt also meine Plattform baue, basierend auf großen Annahmen, die ich dann für möglicherweise in der Zukunft irgendwann mal validieren möchte, dann gibt es halt auch immer eine gewisse Chance, dass das Ding rigoros gegen die Wand fährt, weil meine Annahmen halt potenziell nicht früh genug validiert wurden und nicht richtig sein müssen. Deshalb stell den internen Kunden in den Mittelpunkt und hab auch für die Plattform selbst wieder ein gewisses Produktdenken. Das ist für mich halt super wichtig, dass ich halt sage, okay, was braucht ihr eigentlich? Wie sieht euer tagtäglicher Job eigentlich aus? Wie geht ihr mit Daten um? Was sind die Punkte, wo es gerade wehtut? Wo wir euch helfen können, Dinge effizienter umzusetzen. Entweder weil Wissen nicht da ist und wir entsprechende Schulungen machen müssen, weil das Tooling fehlt und wir entsprechend das technische Angebot erweitern müssen, um halt auch neue Anwendungsfälle mit einzubeziehen. Und klar, man fängt immer auf einer sehr Basisebene an und fängt erstmal an, sehr grundlegende Probleme zu lösen, wie habe ich denn überhaupt meine Rechenressourcen, um meine Datentransformation umzusetzen? Habe ich denn meine entsprechenden Tools, um das Ganze zu orchestrieren? Habe ich denn die Datenkatalog-Integration? Ja, solche grundlegenden Sachen, damit fängt man natürlich erstmal an. Aber sobald man eine Grundebene erstmal abgedeckt hat, geht man halt sofort sehr viel tiefer und muss wirklich verstehen, was sind die Spezifika, die meine Nutzer, und das unterscheidet sich in jeder Firma, die meine spezifischen Nutzer benötigen und die auch darauf zugeschnitten sind, was die technischen Aspekte, die schon in der Firma existieren, entsprechend mit einbezieht und entsprechend mit umsetzen kann. Ja, also das ist wirklich für mich der allerwichtigste Punkt. Denk über die Plattform selbst als Produkt nach, was du versuchst, intern deinen Nutzern zu verkaufen. Und versuche rauszufinden, was deine internen Nutzer am meisten brauchen, wollen, benötigen, damit ich das adressieren kann und damit ich denen dafür ein Angebot machen kann.
Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen, weil wir anfangs ja auch ganz intensiv zu dem Thema Data Mesh gesprochen haben, würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung, dass das das richtige Konzept für jedes Unternehmen ist? Oder gibt es da nur Elemente, ne, wie Datenprodukte, haben wir ja schon gesagt, ne? Die man blind empfehlen kann oder wo man sagt, das ist auch vielleicht schon sehr etabliert. Hast du da eine Perspektive drauf?
Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil selbst wenn ich mir Firmen angucke, die auf einer Data Mesh-Reise sind, kein Data Mesh sieht aus wie der andere. Ja, das heißt, es geht extrem viel darum, wirklich rauszufinden, was sind die spezifischen Aspekte in meiner Umgebung, in meiner Firma, in meiner Organisation, die ich adressieren muss und die ich natürlich dann auch in meine sowohl technische als auch organisatorische Architektur mit einbauen muss. Und auf der Seite muss man dann halt auch ganz klar sagen, Data Mesh ist auch nicht unbedingt für jede Firma das Tool, was ich unbedingt immer 100% by the book, wie Andreas so schön gesagt hat vorhin, umsetzen muss. Ja, wenn ich in einer kleineren Firma bin zum Beispiel, wo ich einfach noch nicht die Datenmengen habe oder auch einfach noch nicht die organisatorische Komplexität habe, wenn da, ich sag jetzt mal, 50 Leute in der Firma sind und jeder kennt sich noch persönlich, ja, dann brauche ich auch nicht jetzt klar definierte Strukturen bezüglich Verantwortlichkeiten für einzelne Datenprodukte. Man sollte diese Dinge im Hinterkopf haben, auch schon in frühen Stellen, selbst wenn man noch in kleineren Firmen arbeitet, weil das extrem dabei hilft, wenn man dann irgendwann mal die Schwelle überschreitet, wo man es tatsächlich benötigt, dass man dann schon mal weiß, wie man das grundlegend angeht. Aber es ist super wichtig zu reflektieren und tatsächlich die eigenen Anforderungen erstmal zu verstehen, bevor man blindlings versucht, irgendwelche Konzepte zu folgen, nur weil die jetzt irgendwie das große neue Buzzword waren, was es mit Data Mesh vor ein paar Jahren war.
Und ich glaube, ein Aspekt könnte auch sein, sozusagen sich nicht nur abhängig machen von einzelnen Mitarbeitenden. Ne? Also dass man sagt, ne, sobald man ja stärker technologisiert am Ende, ist es nicht mehr in dem Kopf von dem Einzelnen. Das kann sich dann auch schon mal bei 50 lohnen, in Anführungszeichen. Ne? Weil wir dann natürlich auch einfach dann robuster sind gegenüber mögliche Wechsel oder anderem. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Aber ja, super. Also ich denke gerade auch so ein bisschen, Andreas, drüber nach. Du hast ja auch vor 3 Jahren, meine ich mich grob zu erinnern, schon eine Studie auch zum Thema Data Mesh publiziert. Damals ging es auch so Data Mesh und Data Fabric, die Kombination. Wie war damals so ein bisschen deine Perspektive und hat sich das bewahrheitet? Wie siehst du es heute?
Ja, tatsächlich gab es ja damals auch unter den Datenarchitekten und Data Engineers eine vielleicht etwas kontroverse Diskussion rund um Data Mesh oder Data Fabric oder etwas anderes. Und jetzt haben wir über Data Fabric nicht so viel gesprochen. Ja, ich nehme auch nicht mehr so viele Diskussionen tatsächlich über das Konzept wahr wie damals. Also Data Mesh scheint schon rein aus der Theorie heraus so das Konzept zu sein, was da mehr angekommen ist. Nichtsdestotrotz war ja auch damals schon unsere Sichtweise, dass es nicht entweder oder ist, sondern dass die Konzepte zusammenkommen und man eigentlich das Beste aus beiden zusammennimmt. Ja, und ich glaube, genau das sieht man eigentlich auch heute. Also diese Denkweise des Data Mesh, dass ich mehr Verantwortung in die Fachbereiche reingebe, also stärker dezentralisiere, ja, diese Datendemokratisierung dadurch befähige, aber auf der anderen Seite dafür auch zentrale Fähigkeiten brauche, um das zu orchestrieren und nicht im Chaos enden zu lassen. Zum Beispiel ein Datenkatalog, zum Beispiel auch Automatisierung von Governance-Regeln. Ja, und das sind jetzt eher Themen, die aus der Data Fabric Theorie sozusagen kommen. Und ich glaube schon, dass die führenden Unternehmen bei den Datenplattformen genau den Weg gegangen sind. Für die jetzt noch auf der Reise sind, ja, da sind natürlich auch Themen, die einfach Zeit brauchen. Über Datenkatalog haben wir schon gesprochen. Ja, da sind auch viele noch dran. Data Marketplace ist jetzt noch ein Thema, was bei vielen auch mit dazukommt, weil man merkt, die reinen technischen Metadaten im Datenkatalog oder dort die Definition von Business-Objekten oder Ähnliches, das ist zu abstrakt. Wir müssen vielleicht nochmal eine Schicht oben draufsetzen, die noch einfacher nutzbar ist, wo ich im Prinzip wie in einem Webshop einfach nur sage, welches Datenprodukt möchte ich jetzt, ich beantrage den Zugriff und fertig. Ja, also wir merken schon immer wieder, dass es nochmal eine Ecke weitergeht, aber es ist tatsächlich auch einfach eine Reise, die Zeit dauert. Von daher glaube ich nicht, dass das Data Mesh jetzt schon vorbei ist. Das wird uns sicherlich auch die nächsten Jahre noch beschäftigen, aber auch immer wieder Aspekte aus anderen Theorien mit reinmischen. Max, mich würde auch nochmal deine Perspektive aus einem etwas anderen Blickwinkel auf die Datenplattform interessieren. Jetzt sprechen wir schon seit einiger Zeit und auch in dem Podcast viel über GenAI. Der Hype ist auch noch immer noch da. Ich habe das Gefühl, seit GenAI spricht man jetzt gerade auch auf Management-Level deutlich weniger über Data Mesh oder die Datenplattform. Alles schaut jetzt auf die Ebene darüber, wo die KI passiert sozusagen. Das, was ich daran so ein bisschen schade finde, ist, dass ja eigentlich die Datenplattform einer der Key Enabler, nenne ich es mal, ja, wirklich der Befähiger für den großflächigen Einsatz von AI und auch Gen AI im Unternehmen ist. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass dieser ganze Gen AI-Hype jetzt nochmal mehr Druck darauf gibt, die Datenplattform zu modernisieren, noch mehr die Fachbereiche zu befähigen, mit ihren Daten selber zu arbeiten. Wie siehst du das? Siehst du die Bewegung noch oder ist es jetzt tatsächlich nochmal einen anderen Weg gegangen seit Gen AI?
Ich habe tatsächlich irgendwo auch einen schönen Konferenzvortrag gesehen, der gesagt hat, Gen AI hat Data Mesh getötet. Gerade was es da, als es darum ging, eben die Präsenz in den Köpfen, nenne ich es mal. Ich sehe das aber tatsächlich ein bisschen aus einer anderen Perspektive, dass ich sage, an sich ist Data Mesh nie im Top-Level-Management angekommen. Das war an sich kein Thema, was quasi sexy genug war, dass es jetzt etwas ist, womit sich irgendwie das C-Level von einer großen Firma kontinuierlich auseinandersetzt. Das heißt, man hat vielleicht mal davon gehört, man hat davon gehört, dass man irgendwie sich um seine Datenplattform kümmern muss, man hat davon gehört, dass man vielleicht organisatorisch ein bisschen um sich um die Verantwortlichkeiten kümmern muss, aber da hörte es dann auch auf. Wohingegen GenAI was geschafft hat, was ich extrem interessant finde, weil es kontinuierlich jetzt inzwischen seit 2 Jahren einfach den Leuten permanent im Kopf ist. Ja, man hat den großen Boom gesehen, natürlich mit ChatGPT, weil es einfach was ist, was, ich habe jetzt AI mit einer UI obendrauf. Das heißt, es ist einfach nutzbar. Es ist etwas, was Leute verstehen, die sich selbst mit dem Thema überhaupt nicht auskennen. Und dementsprechend bleibt es einfach permanent da, weil es auch nützlich ist in der Hinsicht und weil Leute es permanent verwenden. Und das, finde ich, ist etwas, was wir schlussendlich als diejenigen, die das Ganze dann umsetzen in den Firmen, uns zunutze machen müssen. Ja, dass wir zum einen das Commitment, das Buy-in vom oberen Management haben, in Daten zu investieren, ja, mit einem sehr spezifischen Ausgang, den man sich dabei vorstellt, dass man halt sagt, okay, ich will jetzt irgendwie fancy Gen-AI-Modelle haben und irgendwie coole Use-Cases bauen, wie ich die entsprechend umsetzen kann. Ist ja nicht so, als wüssten die jetzt, was genau sie damit machen sollen. Ja, das ist ja dann wiederum, liegt ja dann entsprechend an den entsprechenden Abteilungen in den Firmen, sich diese Sachen zu überlegen. Aber für mich persönlich, 90% von Gen-AI sind die darunterliegenden Daten. Ja, und das und saubere Daten hast du halt auch nur mit einer guten Datenplattform. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen extrem gute Kommunikatoren sein mit unserem Management, mit dem viele von uns das erste Mal reden. weil bis dato Daten einfach niemals ein Thema war, was bei denen wirklich, wirklich prävalent im Kopf war. Und diese Gelegenheit müssen wir jetzt nutzen. Ja, diese Gelegenheit, da müssen wir rein, dass wir halt sagen, okay, wir sorgen dafür, dass du das kriegst, was du möchtest. Und das Investment, was du da rein tätigst, davon müssen wir natürlich einen gewissen Teil abzweigen, um erstmal in die Grundlagen zu investieren, sodass wir dann in der Lage sind, die entsprechenden Anwendungsfälle auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt wirklich das, was Gen-AI in der Hinsicht geschafft hat, dass es wirklich in den Köpfen ist, permanent, dass man sich das zu Nutzen macht und die daraus resultierenden Investitionen auch benutzt, um eben in die Grundlagen zu investieren, und da aber auch in der Lage ist, gut erklären zu können, warum das notwendig ist, um diese entsprechenden Use Cases umzusetzen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich bin bei dir. Die Datenplattform ist natürlich die Grundlage für KI und auch für Gen-AI. Nichtsdestotrotz sehe ich schon, dass jetzt so ein paar Anforderungen auch durch Gen-AI nochmal aufkommen, die vielleicht vorher nicht so stark im Vordergrund standen, gerade wenn es um sehr unstrukturierte Daten, Textdokumente insbesondere geht. Wie siehst du da den Reifegrad der heutigen Datenplattformen in den Unternehmen? Sind die ready for Gen-AI oder was fehlt da vielleicht auch noch?
Ja, die spannende Antwort ist natürlich genau die gleiche wie vorher. Die Technologie ist nicht das Problem. Gerade wenn es eben um strukturierte Daten geht, gerade wenn es um das Verwerten von Dokumenten geht. Der klassische Anwendungsfall ist ja zum Beispiel Nutzung von interner Dokumentation. Ja, jeder ist inzwischen in der Lage, einen Chatbot aufzusetzen, der irgendwie als RAG deine interne Dokumentation dahinter hat. Das dann halt entsprechend zu nutzen, um deine interne Dokumentation verfügbar zu machen. Wenn deine interne Dokumentation natürlich, ich sage jetzt mal nett gesagt, gar nicht mal in so guter Qualität vorliegt, dann kann dir kein Chatbot der Welt helfen, um an deine Informationen ranzukommen, wenn die halt entsprechend nicht vorliegen. Ja, das heißt, das ist dann halt auch wieder der Punkt, wo wir halt ansetzen müssen und auch wieder sagen müssen. Und ich merke das total selber auch für unsere, ich sage jetzt mal, wir haben jetzt unseren ersten internen Chatbot auch für Anfragen, Supportanfragen an unsere interne Datenplattform. Ja, in vielerlei Hinsicht heißt das, wir müssen an unserer eigenen Dokumentation arbeiten erstmal. Ja, das heißt, dass wir entsprechend das gerade ziehen müssen, sodass halt die Fragen, die wir vermehrt von der Nutzerbasis kriegen, dass wir die halt auch sehr explizit beantworten, sodass das Gen-AI-Model es dann natürlich entsprechend sehr viel leichter hat, die richtigen Antworten auch den Nutzern zu präsentieren, weil unsere zu komplexe Dokumentation, die wir vielleicht bis dato hatten, einfach nicht ausreichend ist, um diese Fragen hinreichend zu beantworten.
Frauke, du arbeitest ja auch intensiv an Gen-AI-Use-Cases mit verschiedenen Unternehmensbereichen, ja, mit der Finanzfunktion, aber auch anderen an spannenden Use-Cases. Wie siehst du da die Einbindung der Datenplattform? Wie gut funktioniert das schon? Und welche Datenplattformen machen dann auch in welchem Fall am meisten Sinn?
Das kommt sicherlich ganz drauf an, in welchem Anwendungsfall wir uns bewegen. Also sprich, es hat Max ja auch am Anfang gut rausgestellt, es geht am Ende um die Nutzung. Wenn wir von unstrukturierten Daten sprechen, also von Dokumenten, beispielsweise ich will in einem Forschungsumfeld durch wissenschaftliche Studien mich suchen, um dann eben entsprechenden Content zu arbeiten, haben wir durchaus, ne, dass sehr gut aufgebaute Datenplattformen existieren, die ich, wie Max auch schon gesagt hat, leicht erweitern kann am Ende, sondern es geht eigentlich dann eher um das Zusammenspiel, ne, dass ich den richtigen Anwendungsfall finde und dann das gemeinsam auch mit der IT strukturiert umsetze. Das ist eher das Thema, glaube ich, als dass die Technologie da noch nicht da ist, zumindest bei den großen Unternehmen. wenn wir uns eher um jetzt Beispiel Finanzbereich, transaktionale Daten kümmern, quantitative Daten, ne, dann ist auch beispielsweise eine SAP da hervorzuheben, die natürlich in ihrem Umfeld, in dem Kosmos, in dem sie auch unterwegs ist, das sehr gut zur Verfügung stellt. Das brauche ich keine weiteren Schnittstellen, keine weiteren Data Pipelines bauen. Ich habe die Daten da, wo sie sind. Das hat gewisse Vorteile, um dann auch den Use Case entsprechend zu skalieren und dementsprechend auch den Anwendungsfall schneller zu realisieren. Und dementsprechend glaube ich, Datenplattformen ist in den Unternehmen gut etabliert und es geht eher um die Verbindung sozusagen des Anwendungsfalls zu der jeweiligen Lösung dann am Ende.
Max, wie ist es bei euch? Du stellst ja die zentrale Datenplattform bei HelloFresh zur Verfügung. Laufen dann auch alle GenAI-Cases über deine Datenplattform oder gibt es da durchaus auch Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, auf anderen Systemen zu arbeiten?
Ja, das ist absolut der Fall. Wir haben bei weitem nicht alle Anwendungsfälle bei uns auf der zentralen Datenplattform. Da wollen wir vielleicht hin. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Zeit, wie sehr man die gesamttechnologische Landschaft über die Firma hinweg vereinheitlichen kann. Wir nehmen da einen, ich nenne es mal 80-20-Ansatz, dass wir halt sagen, okay, wir wollen 80% der Anwendungsfälle ab einem gewissen Punkt auf unserer Plattform haben. Wir sind uns aber durchaus dessen bewusst, dass es für bestimmte Anwendungsfälle besser zugeschnittenere, spezialisiertere Tools gibt, die in den entsprechenden Fällen halt auch mehr Sinn ergeben. Und manche Teams haben eben solche Anwendungsfälle, manche Teams haben die Expertise, um diese auch entsprechend umzusetzen. Was uns halt wichtig ist, ist, dass wir halt all die Leute abholen, die das eben nicht haben, die halt standardisierte Anwendungsfälle haben, die mit den Tools arbeiten, die wir generell auch anbieten, für die das absolut ausreichend ist. Und damit auch Leuten Zugang zu Daten wiederum geben, die normalerweise ohne gewisse Plattformabstraktionen überhaupt nicht in der Lage wären, mit Daten entsprechend zu arbeiten. Das heißt, das ist tatsächlich der Punkt, wo wir halt sagen, für die existierenden Fälle, die große Mehrheit wollen wir auf der Plattform haben. Da geht es halt auch darum, einfach effizienter zu sein in dem, was die Leute sowieso schon machen. Dass wir dadurch aber auch neue Anwendungsfälle freischalten, wo die Leute vorher einfach keinen Zugriff auf Daten hatten und durch die Vereinfachung der Tools, die wir anbieten, wir ihnen dadurch eine Möglichkeit bieten, dass auch die ihre Anwendungsfälle entsprechend umsetzen.
Hey, jetzt waren wir ja vorhin schon bei dem Thema GenAI und wir wissen ja auch, dass GenAI die Softwarebranche, aber auch das ganze Thema Data Engineering maßgeblich beeinflusst. Ne? Die Entwickler bei uns aus dem Team, die sagen mir auch, ne, durch das ganze Copilot-Thema in GitHub oder ähnliches, ne, Codeium, welche Plattform man auch immer nutzen will, werde ich schon deutlich effizienter. Und jetzt, da wir immer zum Abschluss eine Forecast-Frage stellen, Max, muss ich dir natürlich jetzt auch so ein bisschen unfair stellen. Wie ist deine Perspektive da drauf? Ne? Klassisch in deinem Team sind wahrscheinlich auch Data Engineers drin. Wie stark, glaubst du sozusagen, wird das automatisiert werden und wann gibt es gar keine Data Engineers mehr?
GenAI klaut uns unsere Jobs. Nein, das ist absolut nicht der Fall. Ich finde es eine super spannende Frage tatsächlich. Denn ich persönlich bin sehr stark der Meinung, dass wir nie an den Punkt kommen werden, dass wir überhaupt kein Data Engineering mehr brauchen. Ich sehe aber, dass es sich extrem aufspaltet aus dem, was wir als klassisches Data Engineering hatten. Ja, das heißt, da sitzt jetzt keiner mehr und baut irgendwie Data Pipelines. Ja, das ist halt was in der Zukunft sehr stark in zwei Richtungen geht. Das eine sind die Leute, die tatsächlich an den Anwendungsfällen arbeiten. Und da geht es immer mehr in die Richtung, eher die Expertise Richtung Business Domain auszurichten, Verständnis dafür zu haben, was da inhaltlich passiert und weniger das technische Verständnis. Das wird Stück für Stück zurückgeschraubt, weil das Tooling einfach immer besser wird. Ja, und da ein Stück weit klaut uns Jenny ja auch unsere Jobs an der Stelle. Was aber auf meiner Seite passiert, ist, Data Platform Engineers werden mehr und mehr spezialisiert sein darauf, um genau diese Kapazitäten auch zur Verfügung zu stellen. Und da sehe ich noch nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren überhaupt irgendwann keine Arbeit mehr haben. Also das ist, da lehne ich mich, glaube ich, auch tatsächlich absichtlich sehr weit aus dem Fenster und sage, Data Platform Engineering, das ist definitiv etwas, was uns noch eine Weile erhalten bleibt.
Gut, das haben wir eine gute Perspektive.
Ja, lieber Max, das bringt uns dann auch zum Ende des Podcasts hier gemeinsam. Hat uns sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, du hast viele gute Eindrücke, teils auch mal ein bisschen tiefer in die Technik, aber eben auch nochmal auf den Aspekt der Organisation geschaut und hier mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt. Vielen Dank dafür. War schön, dass du heute bei uns warst. Und weiterhin alles Gute dir natürlich in deiner Rolle bei HelloFresh.
Ja, es war meine absolute Freude, heute hier zu sein.
Sehr schön. So, und wir gehen jetzt mit dem Podcast in die Weihnachtspause und kommen dann im neuen Jahr zurück mit neuen Folgen und neuen Gästen. Das heißt, ihr dürft gespannt sein. Bis dahin alles Gute und schon mal frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.